Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Viele Ukrainerinnen und ihre Kinder sind in den letzten Wochen auch nach Deutschland geflüchtet. Ihnen wird hier geholfen von Ämtern, von privater Seite. Zumindest wird das alles versucht. Wie aber geht es Russinnen und Russen, die jetzt ihr Land verlassen, weil sie es nicht mehr aushalten? Viele landen in Berlin und müssen dort in der Fremde ein neues Leben beginnen. Anastasia Gorokova hat sich mit einigen von ihnen getroffen.
In einem Park in Berlin-Kreuzberg hängen ukrainische Flaggen zwischen zwei Bäumen. Menschen sitzen oder stehen in Gruppen zusammen und unterhalten sich. Einige von ihnen tragen blau-gelb, andere die Farben weiß-blau-weiß. Die inoffiziellen Farben für eine Russland-Flagge ganz ohne Rot. Vielleicht ein Russland der Zukunft, denke ich. Aus einer Box spielt ukrainische Rockmusik. Dann ertönt ein Song auf Russisch. An diesem Abend findet ein Antikriegspicknick statt, eine Gelegenheit, sich zu vernetzen. Es sind Ukrainer da, aber auch Russen. Und auch sie mussten in den vergangenen Monaten ihrer Heimat den Rücken kehren. Wenn nicht für immer, dann doch für lange, glaubt Ira Posrednikova.
Ich bin keine direkte Betroffene des Krieges, aber ich spüre trotzdem, wie dieser Krieg mein Leben jeden Tag beeinflusst.
Ira hat in Moskau als freiberufliche PR-Beraterin gearbeitet und produziert außerdem mit zwei Freundinnen einen Podcast über den deutschen Film. Als der Krieg begann, war für Ira klar, sie muss raus aus ihrer Heimat. Jetzt ist die 40-Jährige aktives Mitglied in einem Telegram-Kanal für Exilrussen und auch die Community-Managerin der Gruppe. Es sei ihr wichtig, sich mit anderen Gestrandeten auszutauschen, sagt sie. Die meisten sind wie sie mit einem Touristenvisum eingereist. Ira ist über Umwege seit Ende April in Berlin. Doch ihr Visum läuft bald aus. Welche Perspektive sie danach in Deutschland hat? Eigentlich keine, sagt Ira deprimiert.
Schon als ich ankam, kursierte hier das Gerücht, dass es für uns die Möglichkeit geben würde, ein humanitäres Visum zu bekommen. Es gab Listen mit Namen, die diese dringend benötigen. Es gab Leute, die uns beraten haben, und das hat natürlich Hoffnung gemacht. Wir wurden mit dieser Hoffnung gefüttert und alles klang, als ob es schon sicher wäre, weil man wusste, dass das Auswärtige Amt sich mit dem Innenministerium berät und die Parteien sich auch für uns einsetzen und es Sympathie gibt uns gegenüber. Aber dann kam es doch zu keiner Einigung und das heißt, wir müssen Deutschland verlassen.
Alexei Kozlov sitzt an einem kleinen Tisch bei Panda Plattforma, ein Club im Prenzlauer Berg in Berlin. Hier werden normalerweise Konzerte gespielt. Doch heute beraten russischsprachige NGO-Vertreter und Menschenrechtler oppositionelle Russinnen und Russen. Alexei ist Vorsitzender und Gründer des Berliner Vereins Solidarius. Vor 10 Jahren kam er selbst als politisch Verfolgter nach Berlin. Jetzt ist er es, der seit Kriegsbeginn Kreml-Kritiker berät. Auch der 47-Jährige war ziemlich überrascht darüber, dass es für die bereits seit Ende Februar hier gestrandeten Russen nun doch kaum eine Möglichkeit gibt, zu bleiben.
Alles ist total seltsam. Einerseits haben wir die ganzen unterschiedlichen offiziellen Ankündigungen von sämtlichen Ministerien darüber, dass man russische Dissidenten und Kreml-Kritiker, unabhängige Journalisten schützen muss. Dann hat man verkündet, dass der Paragraph 22.2 genau dafür genutzt werden soll, um solchen Menschen hier in Deutschland einen Aufenthaltstitel zu vergeben. Aber nun taucht plötzlich so ein Aber auf. Und zwar, dass man darauf keinen Anspruch hat, wenn man bereits in Deutschland ist.
Es gäbe nur noch die Möglichkeit, politisches Asyl zu beantragen, erklärt Kozlov. Aber für viele sei das keine gute Option. Es fliehen hauptsächlich Menschen mit hoher beruflicher Qualifikation. Journalisten, Künstler, Mitarbeiter von NGOs, Umweltaktivisten, Wissenschaftler etc. Oftmals mit ihren Familien. Politisches Asyl gibt ihnen nicht die Möglichkeit, schnell arbeiten zu dürfen und somit Fuß zu fassen. Allein bei Alexei Kozlov liegen derzeit 700 Anfragen von Russinnen und Russen auf dem Tisch, die sich schon in Deutschland befinden und darauf hoffen, hier Schutz zu finden. Und viele brauchen tatsächlich Schutz. Manche sogar viel mehr als die PR-Beraterin Ira. Der Moskauer Fotokünstler und World Press Award-Gewinner Danila Tkachenko wollte seine Meinung zu diesem Krieg auf radikalere Art und Weise ausdrücken. Nach dem ersten Schock hatte der 33-Jährige kurz die Idee, in die ukrainische Armee einzutreten. Doch dann erinnerte er sich, dass er auch seine Kunst als Waffe gegen das Regime nutzen kann.
Ich habe 140 Rauchbomben gekauft und zwei große Klimaanlagen. Dann habe ich eine Wohnung direkt am Kreml angemietet. Dort die beiden Klimaanlagen mit jeweils 70 Rauchbomben bestückt, eine in Gelb, eine in Blau. Und die habe ich dann an ein System angeschlossen, das ich aus der Ferne steuern kann. Der Plan war, die Rauchbomben während der Siegesparade am 9. Mai zu aktivieren. Es waren genug, um den ganzen Platz in eine blau-gelbe Dunstwolke einzuhüllen und so der Ukraine meine Unterstützung auszusprechen und meine Antikriegshaltung zu zeigen.
Er bereitete sich den ganzen April auf diese Aktion vor. Parallel plante er seine Ausreise, organisierte sich ein estnisches Touristenvisum und reiste einen Tag vor der Aktion per Landweg über St. Petersburg aus. Angekommen in Berlin streamte er am 9. Mai in der Wohnung einer Freundin die Übertragung der Siegesparade in Moskau und versuchte, die Rauchbomben zu aktivieren. Aber nichts funktionierte. Stattdessen sah er im Livestream, wie schwarz gekleidete Männer auf dem Balkon der Wohnung seine Installation abfotografierten. Er wusste, er war aufgeflogen. Und schon am Abend des 9. Mai stürmte die Spezialeinheit OMON die Wohnung seiner Eltern.
Was jetzt passiert ist, mein ganzes privates Umfeld wird geprüft. Die Wohnungen von meiner Familie und von Freunden wurden mitten in der Nacht gestürmt. Ich bin jetzt so sehr in Sorge. Man droht ihnen allen mit Haft und mit einem Strafverfahren.
Sein Touristenvisum läuft Anfang August aus. Ein Zurück gibt es für ihn nicht. Wie geht es aber nun für ihn weiter in Berlin?
Ich hatte keine Zeit, darüber nachzudenken, wie es für mich weitergehen könnte. Ich wusste, ich muss die Aktion vorbereiten und ausreisen. Mehr Gedanken habe ich mir nicht gemacht. Und jetzt weiß ich auch nicht weiter. Ich habe keine Ahnung und keine Pläne.
Will er in Deutschland bleiben, muss er um politisches Asyl bitten. In Berlin gibt es zwar seit etwa 15 Jahren eine Sonderregelung für besonders gefährdete Geflüchtete wie ihn. Diese ermöglicht ihm trotz Touristenvisum eine reguläre Aufenthaltserlaubnis zu erhalten. Allerdings nur, wenn er eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung nachweisen kann und einen festen Wohnsitz. Mehr Möglichkeiten gäbe es für ihn nicht, erklärt Alexej Kozlov. Dass er nicht mit einem deutschen, sondern einem estnischen Touristenvisum eingereist ist, macht die Sache allerdings noch komplizierter.
Also die müssen hier dann tatenlos rumsitzen und warten, bis klar ist, welches Land für sie zuständig ist. Ob es das Land ist, was ihnen das Visum ausgestellt hat, oder Deutschland. Und das ist auch ein Grund, warum politisches Asyl für viele nicht in Frage kommt. Weil man da in das sogenannte Dublin-Verfahren kommt und das stellt das ganze Prozedere auf Pause.
Für Ira bedeutet das nur eins. Sie wird in wenigen Tagen ausreisen. Nach langem Hin und Her will sie nun in einen Non-EU-Staat fliegen, in ihrem Fall Montenegro. Dort brauchen Russen kein Visum.